In der heutigen Folge.
Genauso wie im Training auch, bauen wir da auch so eine Periodisierung ein, wo das mal eine Phase ist, wo schwierigere, tiefergehende Fragen drankommen, wo du so ein bisschen tief in deine eigene Persönlichkeit graben musst und auch mal die dunklen Bereiche beleuchtest. Und dann gehen wir wieder in was, was eher sportspezifisch ist, wo du jetzt nicht so viel an dir selber arbeitest, sondern eher in mentale Techniken reingehst, um zum Beispiel Intensität besser zu tolerieren und dem Workout härter zu pushen.
Lima, Charlie, Loud and Clear. Ich glaube, es gibt keinen besseren Namen für einen Podcast. Also, lass uns anfangen. So, und dann sind wir auch schon wieder live. Heute mit einem weiteren Kameraden, der bis vor kurzem noch Uniform getragen hat. Und jetzt ist er Einsatzveteran, Vollzeitsportler, Gründer und Trainer von Hardcore Athletics. Herzlich willkommen, Art van der Heide.
Dankeschön.
Alles gut bei dir?
Ja, hervorragend. Ich kann mich nicht beklagen. Jeder Tag ist
Das
eigentlich ganz gut.
freut mich. Dann sei doch so nett und stell dich noch ganz kurz den Podcast-Hörern vor. Und dann starten wir auch schon mit den üblichen Fragen, würde ich sagen.
Sehr gerne. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Art van der Heide oder auch Art Klaas van der Heide. Das Klaas lasse ich mittlerweile ganz gern weg, weil irgendwie immer alle denken, ich heiße Klaas. Und das Art nicht glauben. Aber es ist mein tatsächlicher Name. Genau, wie du sagst, ich war jetzt 13 Jahre bei der Bundeswehr, habe die Offizierlaufbahn durchlaufen, inklusive einem kleinen Abstecher in die Spezialkräfte der Bundeswehr. Und bin jetzt vor kurzem im September letzten Jahres ausgeschieden und habe mir den Traum verwirklicht, Hardcore Athletics zu meinem Vollzeitbusiness zu machen und das entsprechend aufzubauen, was ich so seit Beginn des Studiums eigentlich nebenbei aufgebaut habe.
Nice.
Und die Idee dahinter ist, ein Mindset-Based Performance Coach zu sein für taktische Athleten, also im Grunde jeden und jede, der oder die Uniform tragen und sowohl körperlich als auch psychisch das Beste aus sich rausholen möchte.
Top, guter Pitch. Da kommen wir natürlich später gleich nochmal drauf zurück zu sprechen. Dann, wann hast du denn angefangen? Müsste ja dann genau 2010 gewesen sein, wenn es jetzt 13 Jahre waren, oder was 2009 noch?
2009 bin ich eingestiegen. Genau, und 2010 dann an die Uni gekommen.
Okay, also hast du dich direkt als Offizieranwärter beworben?
Ja, genau. Also die klassische Laufbahn quasi so in der Oberstufe, Gymnasium beworben und dann eigentlich eine Direktzusage gekriegt und der Bundeswehr nochmal gesagt, so ja, ihr müsst noch ein Jahr warten. Ich würde gerne Australien noch bereisen vorher.
Sehr gut, guter Plan.
Und das, ja, absolut. Fanden sie auch ganz geil. Also hätte ich nicht gedacht, dass die Bundeswehr da so flexibel ist und sagt, okay, cool, dann schieben wir dich halt ein Jahr.
Okay, krass. Das gab es, glaube ich, bei mir damals nicht. Ich bin ein großer Australien-Fan, falls du es weißt oder ich mal erzählt hatte. Nebenbei, ich war ja auch mal Work and Travel ein Jahr da und dann nochmal einmal komplett da, um die Ostküste 5 Wochen lang zu bereisen. Wo warst du?
Ich war einmal komplett außenrum. Also meine Tante wohnt tatsächlich in Australien seit mehreren Jahrzehnten.
Nice.
Also hatte ich einen Anlaufpunkt in Perth. Und von da aus ging es dann zum Ayers Rock. Hab da ein paar Wochen gearbeitet und dann runter nach Adelaide. Da habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Bin mit dem Fahrrad die gesamte Great Ocean Road bis Melbourne gefahren.
Okay, krass.
Und dann über einen Abstecher in Neuseeland den Rest von Australien danach noch umrundet. Allerdings wieder mit dem Bus.
Nice, super. Okay, dann Diensteintritt, Offizieranwärter. Und wo hast du angefangen?
Ich habe in Ida Oberstein angefangen. Mittlerweile gibt es das nicht mehr, also nicht als Offizieranwärterbataillon.
Okay.
Die gibt es, glaube ich, generell nicht mehr. Genau, aber quasi an der Artillerieschule habe ich angefangen, wurde auch direkt als Fernmeldeoffizier eingestellt. Auch wenn ich immer gesagt habe, Bundeswehr auf jeden Fall, Fernmelder auf gar keinen. Aber manchmal muss man nehmen, was Köln einem gibt, ne?
Manchmal ist es halt so, alles gut. Okay, und dann lief es ganz normal die 3 Jahre, oder nee, was, ihr habt ja 2 Jahre an der Uni, ist ja irgendwie komprimiert bei euch, ne?
4 Jahre. Wir
4 Jahre
haben drin
sogar.
4 Jahre zum Masterabschluss, genau.
Ah, mit Master, genau, mit Master 4 Jahre, ist ja trotzdem dann schon komprimiert. Und dann die 1,5 oder 2 Jahre Ausbildung mindestens, ne?
Genau, richtig.
Okay.
Richtig.
Und wann kam denn dein Abstecher zu den Spezialkräften? Weil du warst ja wahrscheinlich nicht ewig in Ida-Oberstein.
Nee, das ist richtig. Gott sei Dank nicht. Wie du sagst, danach kam Uni, dann die Ausbildung. Und nach der Ausbildung, ja, gab es eigentlich nur relativ uninteressante Dienstposten für mich. So Wald- und Wiesenbataillon, Fernmelde. Dachte ich mir so, boah, das ist so gefühlt die Hölle auf Erden für mich.
Ja.
Und das hat Gott sei Dank mein Personaler auch so gesehen und hat mich zumindest mal in die Stabsvermeldekompanie der DSK gesteckt, nach Stadtallendorf. Und dort konnte ich dann ein paar Leute eben aus dem Schwarzwald auch kennenlernen. Und mein damaliger Kompaniechef war vorher Keo in Kalf. Und so haben sich die Türen geöffnet, dann danach den Zugführerdienstposten dort zu übernehmen. Das war 2018.
Ah ja, cool. Gab es da für das, gab es dafür extra irgendwie Auswahlverfahren noch oder?
Nee, gab es nicht. Da hatte ich sozusagen das Glück, das war eigentlich auch ein Fachdienerposten, also nicht für studierte Offiziere im Truppendienst. Aber den Fachdiener gab es einfach nicht, der dieses Profil erfüllen könnte. Mhm. Und ich kam relativ nah ran an das Profil mit Springer, EK oder zumindest EK-ähnlichen Lehrgang.
Genau, das hatte ich vorhin gerade vergessen zu fragen, was hattest du eigentlich nochmal studiert gehabt jetzt?
Ich habe Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert, also ein fancy Name für BWL.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Was im Grunde eigentlich BWL war, mit ein bisschen Organisationspsychologie dazu.
Okay, das ist doch trotzdem eine gute Grundlage. Beide Themen sind da durchaus wichtig, also das ist jetzt kein Studiengang, der nicht irgendwie relevant ist oder so.
Na, absolut. Ich fand das auch für den Offizierberuf eigentlich eine ganz smarte Wahl.
Ja, definitiv. Und dann warst du seit 2016 dann dementsprechend im Schwarzwald gewesen, richtig?
Nee, dann erstmal 2016, anderthalb Jahre, beziehungsweise ja, ein bisschen mehr, in Stadtallendorf als Zugführer vom Gefechtsstandzug. Also Zelte auf- und abbauen, IT-Systeme auf- und abbauen und das gefühlt überall.
Okay.
Und dann bin ich in den Schwarzwald gekommen, genau.
Cool. Dann ist mal die kritische Frage wegen den Einsätzen. Ein bisschen habe ich schon vorgefühlt. Du hast mir mitgeteilt, du hattest zwei Einsätze gehabt mit den Kalvern zusammen. Zum einen kannst du ein bisschen was sagen, zum anderen ein bisschen weniger. Ich gebe dir natürlich die Freiheit, erzähl doch gerne mal so viel, wie du erzählen kannst. Was habt ihr gemacht? Was war euer Auftrag, falls du es erwähnen darfst? Und ja, wann war es, wo war es, was du dazu sagen kannst?
Ja, also ich war insgesamt zweimal im Einsatz, einmal in Afghanistan und einmal auf einem anderen Kontinent. Damit kommen wir schon raus, über Nummer 1 darf ich reden, über Nummer 2 nicht.
Ja.
Beides war auf jeden Fall mit dem gleichen Verband. Und das erste Mal war 2019, 2018, 19. Und ja, war im Rahmen von der Resolute Support Mission in Mazar-i-Sharif.
Okay.
Und die Aufgabe war eben, die Spezialkräfte der afghanischen Armee entsprechend auszubilden. Und ich habe runterverlegt als CJ6, also quasi der Head der Fernmeldeeinheit, was an sich eigentlich viel spannender war, als ich gedacht hätte.
Okay.
Genau, also schon viel, wie sich das so anhört, ne? Viel am Computer, viel Planung, wenig draußen, aber es war nicht gar nicht draußen. Und das war das, was mich auch sehr positiv überrascht hat und auch überzeugt hat, eben mal mit auf Patrouille fahren zu können, mit in die Ausbildung zu gehen, mit auf die Shooting Range gehen zu können und doch durchaus schöne Erfahrungen mitzunehmen.
Definitiv. Ich bin ja auch sehr sicher, dass du ja auch die ganzen Jahre, die du dann da warst, natürlich auch, sagen wir mal, sehr coole Lehrgänge abgestaubt hast oder mit den gepatchten Kalvern natürlich auch wahrscheinlich die ein oder andere Übung gefahren hast. Und du hast natürlich dann ja auch viel Insights bekommen, sage ich mal, die ja sonst den Leuten eher verborgen bleiben dann halt, ne?
Genau, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja. Es waren sehr, sehr gute Erfahrungen. Ich habe mich auch sehr zu Hause gefühlt, vor allem, weil aus meiner Sicht die Vermeldekompanie auch extrem professionell gearbeitet hat. Ja, trotz allem bin ich am Ende des Tages aufgrund familiärer Umstände oder der Familie wegen aus Kalf weggegangen und habe nicht das Angebot angenommen, bis DZE in Kalf zu bleiben.
Ja, absolut. Verstehe ich. Hast du auch mal ein Angebot bekommen, mal Auswahlverfahren zu durchlaufen?
Ja, habe ich. Das war aber auch relativ schnell durch. Also sowohl körperlich tatsächlich, was man jetzt nicht unbedingt glaubt, wenn man den Kanal hier anschaut. Aber ich habe so eine Verwachsung an der Lendenwirbelsäule. Das ist auch entsprechend in der G-Akte nachgehalten. Und damit war eigentlich ärztlich das schon durch.
Ja.
Aber ich habe auch für mich entschieden, dass das nicht unbedingt das ist, was ich möchte. Genau, ich hätte gerne gewusst, wie gut ich abschneide in den ganzen Auswahlverfahren. Aber der Job des Kommandooffiziers war nicht das, was ich langfristig haben wollt.
Glaube ich dir. Ist ja auch nicht alles Gold, was da glänzt, muss man ja mal zusagen. Aber ich glaube natürlich, du bist ja auch ein ambitionierter Typ, ähnlich wie ich und viele andere. Man stellt sich natürlich dann immer die Frage, ne, hätte ich es geschafft, wie weit wäre ich gekommen?
Ja.
Und hätte es dafür gereicht? In deinem Fall jetzt natürlich, dafür kannst du ja nichts, dass wenn die Lendenwirbelsäule von vornherein einfach irgendwie vorbelastet ist und der Arzt natürlich dir nicht mal das Go gibt zum Antreten, ist natürlich nicht deine Schuld, dafür kann ja keiner was halt, ne?
Richtig. Aber das hätte man ja bestimmt irgendwie unter den Teppich kehren können, wenn man das möchte. Aber für mich war dann eben die Entscheidung so, ja, du weißt ungefähr, was auf dich zukommt, auch körperlich, auch langfristig körperlich. Willst du den Rücken einfach ignorieren oder halt nicht?
Und ja.
Man sagt ja immer so diese allumwogene Frage, wenn du auf so einem Sterbebett liegst, kommt dann diese Was-wäre-gewesen-wenn-Frage? Da musste ich für mich sagen, die kann kommen, aber das Was-wäre-wenn ist mit Hardcore Athletics viel größer als mit dem Patch. Also ja. Wenn ich den Patch kriegen würde und ich werde vielleicht noch BS etc., dann liege ich wahrscheinlich eher da, denke mir so, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich das mit dem Unternehmen durchgezogen hätte und diese Vision verfolgt hätte. Deswegen bin ich den Weg gegangen.
Alles gut. Kann ich dein Gewissen beruhigen? Ich glaube, ich habe mal eine Studie gelesen, es müsste auch die längste Studie der Welt sein, diese Glücklichkeitsstudie oder so, die ja da am Ende auf dem Sterbebett nochmal durchgeführt wird, mit mittlerweile Tausenden oder Millionen von Umfragen und die Antworten sind mehr oder weniger immer die gleichen. Die meisten Menschen sagen, sie bereuen die Dinge, die sie nicht getan haben. Das würde jetzt noch nicht deins supporten, aber das andere ist natürlich, immer mehr Zeit mit der Familie und den guten Freunden verbracht zu haben, was ja bei uns, sagen wir mal, in unseren Berufsfeldern immer schwieriger ist, wenn man halt sich für die Uniform bis DZE halt entscheidet, ne?
Das ist richtig, ja.
Ja, insofern scheinst du ja trotzdem alles richtig gemacht zu haben, weil du hast ja dann irgendwann mal angefangen, deine private sportliche Ebene auf das nächste Level zu übertragen und ja, irgendwann Richtung Gründen und Trainerscheine, denke ich mal, oder erst Trainerscheine, dann Gründen und jetzt halt bis zu dieser Firmengeschichte zu kommen. Wie kam es denn dazu?
Das war tatsächlich während des Studiums. Ich habe schon immer so den Traum gehabt, ich will eigentlich so einen Untergrund-Gym haben und ich habe 1000 Sportarten ausprobiert. Ne? Ich habe Basketball gespielt, Tennis, Rugby, Unterwasser-Rugby, alles Mögliche, Mountainbiken und sowas auch. Und irgendwo habe ich mich nie so richtig zu Hause gefühlt. Und außer im Kraftraum. Kraftraum fand ich super.
Ja.
Aber Kraftraum war so Bodybuilding halt. Ne? Also du konntest irgendwie mal Bodybuilding machen oder reines Gewicht heben, fand ich beides kacke. Und ja. Ich habe so die ersten Videos von C.T. Fletcher gesehen in seinem abgefuckten Gym da irgendwo in den USA und dachte so, ja, geil, so ist schön. Ja, ich habe dann auch angefangen, als Fitnesstrainer zu arbeiten, schon während der Schulzeit. Also mittlerweile sind das jetzt über 20 Jahre in der Fitnessindustrie aktiv als Trainer.
Ja.
Und das habe ich immer weitergeführt, auch während der Bundeswehrzeit, dass ich jedes Jahr so 2 bis 3 Weiterbildungen auch gemacht habe.
Cool.
Und in Australien habe ich dann zum ersten Mal CrossFit kennengelernt, da ein Workout am Bondi Beach in Sydney machen dürfen. Das mich so komplett zerstört hat, dass ich danach erstmal 2 Stunden geschlafen habe und mir den Sonnenbrand meines Lebens am Strand geholt habe. Und dann dachte ich so, ja geil, also wenn du immer so trainieren würdest, dann wäre das ja für den Soldatenberuf hervorragend.
Ja.
Und ja, dann habe ich diese Idee weiterverfolgt und kam dann, als ich an die Uni kam, direkt an 3 Jungs, die so CrossFit-ähnlich im Flur des Gyms trainiert haben. Und dann habe ich die angequatscht. Ich sagte, ja, ja, die machen schon CrossFit bei irgendeinem Dr. Core hieß das damals. Das war also kein öffentliches CrossFit-Affiliate, aber eben in München. Und dann bin ich da einfach mit eingestiegen und habe dann gedacht, so cool, das könnte man eigentlich noch ein bisschen höher heben. Und wir sind immer mehr Leute geworden, die das machen wollten. Dann sind wir einfach auf den ersten CrossFit Level 1 Lehrgang auch gegangen, der in Deutschland angeboten wurde und haben somit 2011 das erste deutsche Military CrossFit Affiliate, CrossFit Kokoro, gegründet in München an der Uni.
Cool.
Und hatten so das Ziel, Soldaten oder insbesondere den zukünftigen Einheitsführern diesen Sport näher zu bringen, diese Art zu trainieren, um ja langfristig in der Bundeswehr was zu bewegen. Weil wir ein bisschen sinnlos fanden, einfach nur laufen zu gehen und wenn man mal nicht laufen geht, dann Fußball zu spielen.
Ja, oder halt zu pumpen.
Oder das, ja.
Genau, aber genau, also dieses Military Functional Fitness, ihr wollt halt das oder wolltet das Konzept ja möglichst zeitnah sozusagen, was ihr selber dann gelernt und gelebt habt, zeitnah dann halt versuchen, in den Dienstalltag auch mit zu integrieren, weil damals warst du ja noch in Uniform halt, ne?
Genau, genau. Damals stand auch noch gar nicht zur Debatte, ob man vielleicht rausgeht. Da waren der Blick noch klar auf Berufssoldat gesetzt und ja, das war eigentlich die Idee. Das Ganze zu revolutionieren in der Bundeswehr und von unten herauf mal zu bearbeiten, statt, wie das ja meistens so kommt, von oben. Und ja, da gab es dann so ein paar Anstrengungen, die leider hauptsächlich im Sande verlaufen sind. Ja. Aber die Box gibt es immer noch. Die wurde mittlerweile übernommen von der Dekanin des Sportwissenschaftlichen Institutes. Ja. Da steckt wesentlich mehr Geld drin. Es ist ein richtig eigener CrossFit-Raum geworden. Es sind viele angehende Offiziere und Offizieranwärter, die da zum Training gehen regelmäßig. Insofern ist die Vision doch durchaus wahr geworden.
Cool, das freut mich. Wenn sich ja langfristig was ändern soll, ist ja dieses Bottom-up-Prinzip auch deutlich nachhaltiger als die Top-Down-Variante. Es wurde befohlen oder das wird jetzt einfach so gemacht. Das klappt halt meistens nicht und wenn dann nur für kurze Zeit. Aber ja, schön, dass ihr da die Initiative quasi ergriffen habt. Und dann wäre natürlich die nächste Frage jetzt, wie ist denn jetzt aktuell der Stand der Dinge, was jetzt diese Military-Fitness-Geschichte innerhalb der Bundeswehr angeht? Mhm. Und was kann man noch optimieren?
Sehr guter Punkt. Das wird eine lange Antwort.
Ich habe Zeit.
Sehr gut. Ja, der Military-Fitness-Stand ist also, denke ich, erstens mal extrem viel besser geworden. Es gibt ja auch mittlerweile diesen Military-Fitness-Instructor-Lehrgang, auch wenn das kein CrossFit ist. Aber es macht ja auch durchaus Sinn, sich von mehreren Seiten an ein und dasselbe Ziel anzunähern. Ja. Und so das Beste aus mehreren Welten im Endeffekt zusammenzubringen.
Mit Sicherheit, ja.
Ich würde sagen, momentan haben wir innerhalb der Bundeswehr auf jeden Fall so den Keim des Umdenkens, dass immer mehr Leute auf den Trichter kommen, so, ja, hey, das macht doch durchaus Sinn, wenn ich als Soldat stark, agil und durchhaltefähig bin und nicht nur eins von den dreien. Mhm. Und ja, da denke ich, ist der wichtigste Ansatzpunkt. Wie du eben schon sagtest, wenn das von oben befohlen wird, ja, dann wird es umgesetzt, solange man muss und danach nicht mehr.
Ja.
Aber wenn es von unten herauskommt, dann wird es, glaube ich, eine langfristige Geschichte. Da kommen wir immer mehr hin. Ich denke, dass da die sozialen Medien auch eine sehr, sehr große Rolle spielen können und werden. Weil diese Military-Community wächst ja gerade erst, also ist ja erst in den Anfängen in Deutschland.
Ja.
Und jeder, der da auch ein bisschen was zum Sport und körperlicher und mentaler Leistungsfähigkeit einfach mal erzählt, so, was ist das Wichtige für mich, wie habe ich das umgesetzt, wie bin ich rangegangen, das ist, glaube ich, das, was wir den jungen Soldatinnen und Soldaten auch mitgeben sollten. Und jeder kann dann das Beste für sich entsprechend rausholen und für sich umsetzen. Insofern sehr spannend. Spannende Entwicklung finde ich auch, dass jetzt hier über die Universität der Bundeswehr München dieses Jahr im März das erste Mal so eine International Functional Fitness Weltmeisterschaft, also Military Functional Fitness stattgefunden hat. Und da ist das lang ersehnte Ziel, dass erstmal diese Military Functional Fitness Sportart erstmal Teil wird von dem militärischen Fünfkampf, also Militärsport wird, um es dann langfristig hoffentlich sogar als olympische Sportart etablieren zu können.
Okay, cool. Kannst du mal die fünf Wettkampfelemente bitte benennen?
Vom militärischen Fünfkampf?
Ja.
Schwierig. Die müsste ich tatsächlich googeln. Es ist auf jeden Fall, Laufen ist mit dabei, Hindernisbahn, Schießen, Schwimmen.
Ja.
Das fünfte weiß ich tatsächlich nicht. Also es war auch so nicht korrekt, das ist nicht Teil des militärischen Fünfkampfes, das ist eine eigene Disziplin. Aber Teil der Militärsporten.
Okay, das macht Sinn, ja.
Ja, sehr, sehr spannend, wo auch immer die Reise da noch hingehen mag.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich sehe auch, dass die Bundeswehr quasi bereit ist, mittlerweile auf externe Lösungen zurückzugreifen. Teilweise dadurch, dass sie ja, ist ja auch ein bisschen eigenverschuldet, dadurch, dass sich ja alle internen Kapazitäten ja auch outgesourced wurden oder halt gar nicht mehr da sind. Aber das bietet natürlich aber auch dann die Chance für Leute, die halt extern was machen, ähnlich wie bei dir jetzt, wenn du was anbietest oder auch viele andere Ex-Militärs, die jetzt dann wieder mit der Bundeswehr und Behörden kooperieren, ja auch die Möglichkeit, ein bisschen gründermäßig ja kreativ zu sein und natürlich irgendeine Form von Dienstleistung, Produkt, Service, was auch immer, mit Mehrwert wohlgemerkt wieder der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber natürlich auch, dass so ganz langsam die Bundeswehr auch bereit ist, diese Sachen halt tatsächlich mal anzunehmen, weil sie ja feststellen, dass sie intern in-house die Kapazitäten oder auch die Fähigkeiten einfach gar nicht mehr wirklich haben.
Absolut, absolut. Und da macht es halt auch Sinn, finde ich, sich zusammenzutun und dieses Ziel gemeinsam zu verfolgen. Das fand ich in der CrossFit-Szene schon immer wichtig oder generell in der Fitness-Szene.
Ja.
Das hat die CrossFit-Szene in Deutschland auch viel nicht verstanden und die Military-Fitness-Szene versteht auch vieles nicht oder teilt zumindest nicht diese Idee, wenn wir alle an einem Strang ziehen, ja, dann können wir viel mehr Leute erreichen. Das mögen halt diejenigen nicht, die einfach nur Geld verdienen wollen. Die möchten natürlich am liebsten alle Leute selber haben.
Ja, klar.
Aber wenn es dir so um die Sache geht, dann macht das einfach viel, viel mehr Sinn. Da gibt es ja durchaus ein paar Punkte, die oder ein paar Akteure, die jetzt so dieser Idee folgen und wo wir gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen. Insofern denke ich, dass das ein sehr, sehr gutes Entwicklungspotenzial hat.
Ja, definitiv. Ich hatte auch schon in mehreren Podcast-Folgen auch so ein bisschen von diesem, ähnlich wie du vorhin es gesagt hast, der Militärmarkt, habe ich auch vor den neuen Markt sozusagen auch schon mal ein bisschen ausgerufen gehabt in der einen oder anderen Podcast-Folge und bin da voll bei dir, dass der Kuchen wird in dem Fall für uns alle größer, egal wer jetzt da was macht. Und man muss sich dann halt versuchen, nicht irgendwie da die letzten Stücke wegzunehmen, weil wir haben halt einen wachsenden Markt vor uns und es ist halt wirklich, ähnlich wie du es gesagt hast, einfach sehr, sehr viel smarter, Ressourcen zu bündeln, die Communities ein bisschen versuchen zu überlappen zu lassen und einfach auch offen dafür sein, dass halt eine andere Gruppe oder andere Community oder wie auch immer vielleicht Dinge etwas anders handhabt, aber trotzdem, wir haben ja übergeordnet dasselbe Ziel. Wir würden gerne eine Verbesserung für Soldaten haben, für Aktive, für Ehemalige, egal ob es jetzt Sport ist oder die ganzen Veteranengeschichten. Oder in meinem Fall, wo ich jetzt einfach den Leuten eine Plattform biete, dass wir einfach versuchen, da einen Mehrwert zu kreieren.
Genau, aber da ist so ein bisschen die deutsche Denke immer noch, ne? Das ist mein Stück vom Kuchen und da will ich jetzt auch nichts von abgeben. Wie du sagst, man muss halt sehen, dass der größer wird. Und jeder hat ja so seinen Unique Selling Proposition, also ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel die Verbindung aus dem funktionellen Training und dem Mindset-Training, sowie die Idee des mitdenkenden Athleten. Also ich versuche den Leuten beizubringen, was machst du hier, warum machst du das und wie machst du das? Weil nur so kann ich eigentlich sicherstellen, dass ich dieser Vision näher komme, dass die Streitkräfte oder Einsatzkräfte, egal welche Art der Uniform sie nun mal tragen, dass die sich langfristig auch selbst quasi coachen können und nicht nur kurzfristig fit sind, um zum Beispiel ein Auswahlverfahren zu bestehen, sondern den eigentlich schwierigeren Teil aus meiner Sicht, nämlich eine langfristig gesunde und leistungsfähige Karriere hinzulegen, dass sie den aus extrem viel Eigenantrieb schon umsetzen können.
Ja.
Und das kriegst du vielleicht bei jemand anderem nicht und deswegen kommst du zu mir und wenn du das gelernt hast, willst du vielleicht einen neuen Input haben und dann gehst du zu einem anderen Anbieter und kriegst so natürlich aus verschiedenen Erfahrungen verschiedene Blickwinkel und wirst insgesamt ein runderer Athlet.
Klingt sehr logisch. Willst du denn, sag ich mal, im Schwerpunkt jetzt eher neue Trainer ausbilden oder kümmerst du dich sozusagen auch einfach um den Einzelsportler, den potenziellen neuen Shooter oder wie auch immer? Oder ist deine Ansicht oder Absicht jetzt mit Hardcore Athletics, dass ihr wirklich eher darauf abzielt oder du darauf abzielst, die neuen zukünftigen Trainer für Bundeswehr und Behörden sozusagen zu erschaffen? Klingt jetzt doof, mir fällt gerade das passende Wort nicht ein.
Auszubilden. Beides. Momentan bin ich absolut auf dem Endverbrauchermarkt. Also ich coache diejenigen, die in spezialisierte Verwendungen hauptsächlich wollen. Es gibt aber auch Leute, die einfach so das Beste aus sich herausholen wollen, um sich körperlich, mental als Führungskraft und als Person einfach weiterzuentwickeln. Allen ist gemeinsam, dass sie irgendeine Uniform unserer Behörden tragen. Da sind Feuerwehrleute dabei, die auf einer Firefighter-Challenge dabei sind und sagen, als Führungskraft muss ich zeigen, dass ich das kann, was ich von meinen Männern verlange. Da sind Polizeibeamte dabei, wo sich jetzt einer auch erfolgreich das Auswahlverfahren für die GSG 9 zum Beispiel durchlaufen hat. Das sind Leute, die zum SEK wollen, Zoll, spezialisierte Einheiten und viel halt auch im Militär. Momentan bin ich noch dabei, hauptsächlich dieses System noch weiter zu verbessern, um sicherstellen zu können, dass ich den bestmöglichen Mehrwert biete für die Leute, die bei mir sind, dass die möglichst viel lernen können in möglichst kurzer Zeit und die bestmöglich zu betreuen. Aber die langfristige Vision ist es tatsächlich vor allem Trainer auszubilden, also selber nur noch so 3-4 Leute vielleicht zu coachen, um sozusagen in the field zu bleiben und zu wissen, wie der Markt tickt, wie die Leute ticken, wie sich Generationen verändern.
Absolut.
Aber hauptsächlich eben Trainer auszubilden, um einen Qualitätsstandard zu schaffen. Das finde ich in der Fitnessindustrie schon schlecht. Das ist in der Military Fitness noch fast ein bisschen schlechter. Aber wenn ich das hinkriege, einen entsprechenden Goldstandard zu schaffen, und zu sagen, wenn du da gelernt hast, dann weißt du wirklich, was du tust. Das wäre richtig, richtig geil. Und die Idee ist halt auch, das Ganze so tailored to the mission auszuarbeiten, dass du eben nicht irgendeinen sinnlosen Kram lernst und so wie ich irgendwie 17 Jahre brauchst, um dann rauszufiltern, was ist das Wichtige für Uniformträger, sondern das direkt so auszubilden, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Und das mache ich quasi einmal über Hardcore Athletics, also langfristig, damit ich auch den Trainerinnen und Trainern, die dann die Ausbildung machen, die Möglichkeit geben kann, das direkt als Arbeitnehmer sozusagen anzunehmen, sodass sich nicht jeder selbstständig machen muss und selber Marketing betreiben muss und selber Kundenakquise betreiben muss und diese ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge, sondern sich zu 100% darauf konzentrieren kann, was die Leute eigentlich machen wollen. Und das ist halt Coachen. Und auf der anderen Seite starten wir jetzt mit der NSCA in Germany, also National Strength and Conditioning Association. Das ist eigentlich eine Zusammenkunft in den USA, die dort den Goldstandard gesetzt haben für die Strength and Conditioning Industrie, nämlich diesen CSCS, also Certified Strength and Conditioning Specialist und noch viele andere. Und die verbinden im Endeffekt Wissenschaft und Praxis miteinander. Das ist so ein kleines Studium, dieses ganze Ding zu bestehen. Und das ist ja der Standard für Athletiktrainer, zum Beispiel in der NBA, in der NFL, NHL, also wirklich die hochrangigen Ligen. Und dort gibt es auch eine Abteilung, Tactical Strength and Conditioning. Und die haben quasi so ein bisschen runtergebrochene Ausbildung, aber auch durchaus anspruchsvoll. Und mit der NSCA Germany bringen wir jetzt diesen Anteil Tactical Strength and Conditioning erstmalig nach Deutschland im Januar 2024, um es dann 2025 tatsächlich auch auf Deutsch anbieten zu können und ja, schon mit einem etablierten System das Ganze auch mal aufzurollen.
Cool. Ist das denn, mehrere Fragen dazu, ist das denn direkt auch für die, also nur für Soldaten oder bietest du das quasi für den breiten Markt an oder willst du denn sicherstellen, dass es dann auch nur für Militärpersonal und Behörden sozusagen angeboten wird?
Du warst kurz weg, kannst du nochmal kurz wiederholen?
Genau, Frage ist, wollt ihr dieses System, den Goldstandard, den ihr sozusagen jetzt in Amerika gelernt habt, dann halt nur für Militär und Behörden anbieten oder ist das dann sozusagen auch für die breite Masse verfügbar?
Das ist grundsätzlich auch für die breite Masse verfügbar. Also in der NSCA musst du ein Studium mitbringen, um zum Beispiel diesen CSCS machen zu können. Für den Tactical Strength and Conditioning Facilitator brauchst du das meines Wissens nach noch nicht, aber entsprechend eine Ausbildung in die Richtung. Also müsst ihr mal auf der Webseite gucken, das ändert sich auch ständig. Grundsätzlich ist es ja auch gut, dass da eine entsprechende Hürde ist, um die Qualität auch aufrechterhalten zu können. Das kann an sich jeder machen. Und wir wollen jetzt zum Beispiel im Rahmen des Fitnesswissenschaftskongresses 2024 auch Trainerinnen und Trainer, die schon aktiv sind in Sportvereinen, mal ansprechen, um eben aufzuzeigen, so hey, Leute in Uniform sind durchaus eine sehr interessante Zielgruppe. Die haben andere Anforderungen. Das sind keine Triathleten, die eine Uniform anziehen und deswegen sind die gut in ihrem Job, sondern da gibt es durchaus eigenständige Anforderungen. Allein wenn du dir überlegst, wie viel du auf Übung bist, wie so ein Einsatz ausschaut, dass du ständig asymmetrisch beladen bist. Also ne, der Rucksack ist nie gleichmäßig gepackt. Die Waffe hängt nur auf einer Seite. Das Funkgerät hängt nur auf einer Seite. Das sind andere Anforderungen als an einen Basketballspieler.
Ja, definitiv. Folgefrage, ist denn der Goldstandard, den du jetzt sozusagen da gelernt hast und als Goldstandard erachtest und in Amerika als Goldstandard bekannt ist, sehen das denn auch die deutschen Fitnessmenschen, sagen wir mal die Militär-Fitnessmenschen, sehen die das denn auch als Goldstandard an? Das ist ja immer ist ja auch so eine Sache der Ausrichtung oder des Akzeptierens halt. Ne? Wird das dann sozusagen auch von den anderen Mil-Fitnessmenschen hier in Deutschland so aufgenommen?
Gute Frage.
Oder sagen die, nee, ihr eigenes System ist das geilste der Welt und war halt dein Goldstandard für dich so?
Ich schätze, da gibt es solche und solche. Ich möchte auch keine Namen nennen.
Machen wir nicht.
Genau, das mag ich nicht. Aber grundsätzlich sehen die das, also die Leute, mit denen ich mich regelmäßig austausche, schon durchaus auch als sehr wertvoll an, sowas zu machen.
Ja.
Aber wie gesagt, die Hürde ist halt durchaus auch hoch. Also wenn du diesen CSCS machen möchtest, dann brauchst du mindestens einen Bachelorabschluss. Momentan ist es noch egal in was. Ab 2024 muss es auch ein fachbezogener sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur in Anführungsstrichen, ne, Physiotherapeut wärst, dann bist du nicht berechtigt, diese Ausbildung zu machen. Was irgendwie schwachsinnig ist. Ja, wir versuchen auch dagegen anzukämpfen. Also ein Physiotherapeut
macht ja auch Sinn, dass
wesentlich mehr Wissen haben kann als ein Sportwissenschaftler.
Dass man was Sportbezogenes vorher studiert
hat. Für genau diese Bereiche.
Gelernt hat.
Genau. Und ja, dementsprechend müssen wir halt da Schritt für Schritt dran arbeiten, weil auch die NSCA ist mittlerweile ein großes Unternehmen und wie auch die Bundeswehr, ein großer Kahn, ist halt nicht mehr so agil. Ne?
Ja. Fällt mir gleich ein, dass da kannst du mir gerne nochmal später die Links von der NSCA und was wir quasi noch verlinken sollen, mal abseits von deinem Profil, was ich schon habe, dass wir das dann später noch in die Shownotes packen. Kannst du mir gerne nochmal die Links später schicken.
Sehr gerne.
Und dann hätte ich noch eine Folgefrage jetzt zu der Umsetzung in der Methode, wie du es jetzt persönlich bei Hardcore Athletics umsetzt. Wie stellst du denn jetzt zum Beispiel sicher, mal abseits vom Training, du kannst ja, wenn die Person jetzt nicht bei dir vor Ort trainiert, kannst du ja das Training schwierig überwachen. Mhm. Du kannst natürlich jetzt, was die ganzen Mindset-Geschichten angeht, ähnlich wie wir jetzt halt einen Online-Call machen. Aber wie kannst du denn zum Beispiel das Training jetzt sauber überwachen?
Erstens starten wir mit einer Anamnese, also einer sehr, sehr ausgiebigen Anamnese von knapp einer Woche, wo wir uns wirklich alles anschauen. Wenn du jetzt neu anfangen würdest, würden wir zum Beispiel mit Level 1 starten und dann gucke ich mir erstmal ganz normal an, wie gut kriegst du zum Beispiel deinen Arm so über Kopf? Wie gut ist das hintenrum? Also wie ist die Innenrotation, Außenrotation von deiner Schulter zum Beispiel? Kommst du mit gestreckten Beinen an deine Zehen? Ja oder nein? Wie sieht die Wirbelsäule dabei aus? Wie schaut es aus, wenn du ohne Belastung auf eine Bank drauf steigst und wieder runter? Ne? Und dadurch kann ich schon mal Rückschlüsse ziehen, wie die Beweglichkeit ist, wie grundlegend so die Körperkraft relativ gesehen ist. Und wenn du da überall durch bist, dann gehst du ins Level 2 und schauen wir uns an, wie schaut denn dein Kreuzheben aus, wie schaut deine Kniebeuge aus, wie schaut ein Press aus und so weiter. Und können eben entsprechend sagen, okay, das ist Kevins Level, die und die Übungen kann ich ihm geben, um ihn weiterzuentwickeln und der wollen wir arbeiten. Und dann kriegst du progressiv einzelne Übungsabschnitte, schickst mir dann auch bis zu 3 Videos pro Trainingseinheit und kriegst entsprechend gecoachtes Video zurück. Das ist natürlich nicht so effizient, wie wenn ich direkt neben dir stehen würde und dich anfassen könnte, um zu sagen, so ja, logisch, mach mal dies, mach mal das. Aber ich halte es für langfristig sogar viel effizienter, weil die Erfahrung gezeigt hat, du musst dir das Video nochmal anschauen. Oder du tust es im Regelfall. Weil du willst nicht das gleiche Feedback nochmal haben. Und du musst dich also nochmal viel mehr damit beschäftigen, was hat der Art nochmal gesagt? Was soll ich nochmal anders machen und warum? Und damit bleibt es viel besser hängen, als wenn ich dir an dein Knie fasse und sage, drück mal hier gegen. Das mache ich die nächsten 10 Sessions auch noch. Aber mit dem Video musst du selber drüber nachdenken und es selber verbessern. Und damit brennt es sich eigentlich viel schneller ein.
Ja, also mal mehr Feedback-Loops sozusagen, die dann halt eher im Gedächtnis hängen bleiben, verstehe ich.
Genau.
Ja, genau. Doch, gefällt mir. Ist ein guter Ansatz. Mir auch.
Genau. Mit dem Mindset-Training ist es tatsächlich also ähnlich. Da arbeiten wir mit dem Journal, also zu gut deutschen Tagebuch. Du kriegst eine Aufgabe und beantwortest die in deinem Journal. Eine Fragestellung oder eine Visualisierung oder was auch immer gerade für dich ansteht. Und davon schickst du mir ein Foto und kriegst darauf wieder ein individualisiertes Feedback zu dem, was du geschrieben hast. Also was kann ich besser machen? Eine spezifische Nachfrage oder sowas. Und so entstehen auch hier mehrere Feedback-Loops, sodass wir nicht einfach nur 10 Minuten oder 30 Minuten miteinander im Zoom-Call sind und danach hast du vielleicht die Hälfte wieder vergessen, sondern du musst dich fast täglich dann auch damit auseinandersetzen. Genau, genauso wie im Training auch.
Gefällt mir.
Bauen wir da auch so eine Periodisierung ein, wo das mal eine Phase ist, wo schwierigere, tiefergehende Fragen drankommen, wo du so ein bisschen tief in deine eigene Persönlichkeit graben musst und auch mal die dunklen Bereiche beleuchtest. Und dann gehen wir wieder in was, was eher sportspezifisch ist, wo du jetzt nicht so viel an dir selber arbeitest, sondern eher in mentale Techniken reingehst, um zum Beispiel Intensität besser zu tolerieren, dem Workout härter zu pushen.
Ja, gefällt mir sehr gut. Finde ich, ist eine schöne Kombination von den neuen Medien sozusagen, den neuen Möglichkeiten. Gleichzeitig kannst du natürlich ja so auch ein bisschen mehr Leute betreuen als im 1-zu-1-Coaching halt.
Genau. Ne?
Und dadurch, dass die Leute sich dann halt nochmal mit den Feedback-Loops sozusagen viel mit sich selbst beschäftigen, hast du halt eine höhere Erfolgsquote, dass es halt im Gedächtnis bleibt.
Genau. Also ich sage auch immer gerne, so Personal Training ist halt aus meiner Sicht, wenn wir das Klassische betrachten, du gehst zum Personal Trainer, du machst irgendwas, der steht daneben. Das ist Babysitting für Erwachsene. So, und da habe ich keinen Bock drauf. Das langweilt mich zu Tode und das bringt mich nicht weiter und das bringt den Kunden auch nicht wirklich weiter. Und jetzt kannst du im Grunde für einen ähnlichen Preis wie halt Personal Training, kannst du 5-6 Trainingseinheiten am Tag haben, am Tag, in der Woche.
Ja.
Plus das Mindset-Training. Plus noch dann einmal im Monat in einem Zoom-Call drüber zu reden, wie sind so die Basic-Lifestyle- Guidelines, wie läuft die Ernährung, Regeneration, Schlafhygiene, Schlafqualität und so weiter und so fort, sodass wir das Gesamtpaket weiterentwickeln können. Und so viel Zeit hast du als reiner Personal Trainer im Gym gar nicht zur Verfügung.
Ich würde das Personal Training jetzt gar nicht so sehen mit diesem betreuten Babysitting. Ich würde eher zum Beispiel das Personal Training jetzt eher für einen Spitzensport sehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel deinen Boxcoach oder sowas hast. Da sehe ich definitiv halt das Personal Training noch, weil du halt ja vor Ort nochmal ein bisschen Feinjustierung und sowas, Feintuning halt noch auf ein ganz anderes Level bringen kannst. Und aber jetzt natürlich für den normalen Sportler oder für auch von mir aus, sagen wir mal, Sportler mit Ambitionen, finde ich die Variante, wie du es beschrieben hast, schon sehr attraktiv, definitiv. Aber wenn es jemand Profiboxer werden will, würde ich definitiv sagen, geht zum 1-zu-1-Coaching.
Halt. Das musst du ja auch vor Ort machen, weil du kannst ja schlecht gegen den Schatten boxen und dann im Boxen besser werden.
Oder Geld spielt keine Rolle, dann hole ich mir dich als Personal Trainer und lass mich dich halt, flieg dich quasi ein, so weißt du, wenn jetzt die Kreditkarte kein Limit kennt. Oder ich komme nach München und dann machen wir halt dann ein Jahr 1-zu-1 Training halt so. Dann habe ich natürlich auch massive Vorteile. Ist dann halt der Geldhebel natürlich, ne?
Logisch, ja. Aber dann könnte ich halt nur eine oder vielleicht drei Personen betreuen und komme dieser Vision nicht wirklich näher, dass die uniformierten Menschen insgesamt besser werden.
Absolut. Kannst du, weil wir gerade bei Kosten sind, kannst du zu den Kosten was sagen oder ist das alles sehr zu individuell für die einzelnen Leute?
Das ist relativ individuell, ja.
Okay.
Genau, da gibt es ja auch unterschiedliche Pakete sozusagen, die du buchen kannst. Also, es gibt auch ein Gruppensystem, den Winner Circle, in dem es halt nicht individualisiert ist, sondern so ein bisschen das Best-of. Das liegt natürlich preislich wesentlich weiter unten als ein individualisierter Ansatz. Ne?
Verstehe. Gibt es noch, als Nachfrage nochmal, gibt es eine Range, die du aufmachen kannst von bis, dass die Leute eine Vorstellung kriegen?
Ja, es startet also beim Winner Circle bei so 222 Euro im Monat. Und je nachdem, was du willst, geht das bis 1200 im Monat.
Okay, verstehe. Cool. Aber ist natürlich dann für die, sag ich mal, Rundum-Betreuung oder bist du wahrscheinlich auch dann rundum abrufbar oder erreichbar, mehr oder weniger? Ist es natürlich dann auch wieder preislich, denke ich mal, okay dafür, dass man ja die Kompetenz sozusagen sofort erreichen kann per, weiß nicht, WhatsApp-Nachricht oder Anruf oder wie auch
immer. Genau, richtig. Darauf kommt es im Endeffekt an. Also wenn du das Riesenpaket buchst, dann ist es genau das. Du bist einfach permanent und schneller erreichbar. Für die meisten lohnt es sich und die pendeln sich eher so irgendwo in der Mitte ein und damit hast du eigentlich ein extrem guten Bang for your buck, wie man auf Englisch so schön sagen würde. Ne? Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wie kannst du als letzte Frage noch dazu, wie kannst du sicherstellen, dass, ja, wenn jemand zwar ambitioniert zu dir kam, aber dann nach 4 Wochen, 8 Wochen, nach einem Quartal einen Einbruch kriegt und viele Gründe und Ausreden anführt, warum man jetzt doch nicht so fit ist oder gerade halt nicht so weiter kann oder wie auch immer?
Das ist halt hauptsächlich das Mindset-Training dahinter, ne? Und deswegen gibt es bei mir auch nicht das eine oder ohne das andere. Also du kannst zwar durchaus nur Mindset-Training buchen, du kannst aber nicht Fitnesstraining ohne Mindset buchen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und da arbeiten wir beispielsweise mit einem Tool, das nennt sich Direction Review. Da habe ich auch mal einen Podcast zu gemacht. Das war die Folge, warum smarte Ziele sinnlos sind oder so in der Richtung. Können wir auch gerne verlinken.
Okay, werde ich mir mal anhören.
Direction Review. Und damit arbeiten wir zum Beispiel im Sinne der Zielsetzungstheorie, dass wir eben nicht gucken, was ist ein smartes Ziel, also hier spezifisch, messbar, attraktiv, und realistisch und terminiert, ne? Weil das kann funktionieren, kann aber auch richtig nach hinten losgehen, je nachdem, mit wem du arbeitest. Sondern wir gucken eher in die Vision, also wer bist du aktuell, wer willst du eigentlich sein? Warum willst du denn das Ziel erreichen? Wenn du jetzt kommst und sagst, ich will 10 Kilo Muskelmasse zunehmen, ne? Oder ich will das Auswahlverfahren in Calf bestehen. Geiles Ziel, gar keine Frage. Aber wir erörtern erstmal ganz klar, warum? Was sind deine Beweggründe? Und vor allem, wer wirst du, wenn du dieses Ziel erreichst? Also wer ist der Kevin, der das Ziel 10 Kilo Muskelmasse oder Auswahlverfahren erreicht hat? Welche Charaktereigenschaften hat dieser Mensch, wenn er das erreicht hat? Was gehört dazu? Was sind die Zwischensteps? Wie kannst du die erreichen? Und dann brechen wir das runter bis auf den einzelnen Tag. Sagen wir, okay, was machst du denn heute, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Und so erarbeitest du im Endeffekt ein komplettes Framework und eine Vision, nicht ein Ziel, sondern eine Vision. Und du sagst, geil, das will ich sein, das will ich verkörpern, das ist so meine Essenz, das bin ich und ich will es auch nach außen tragen. Und dafür muss ich halt heute noch 5000 Kettlebell-Swings machen, um es übertrieben zu sagen. Also fange ich jetzt mal mit dem ersten an.
Gefällt mir. Fallen mir gleich zwei Bücher dazu ein. Einmal von Peter Thiel, dieses 0-to-1, was ja im Endeffekt auch dieses 10-mal besser beschreibt. Also nicht nur ein bisschen besser, sondern halt 10-mal besser, dass auf allen messbaren Ebenen das mehr als gerechtfertigt ist, dass wirklich jeder Plumpi auch versteht, okay, das ist ein neues Produkt, das ist krass oder es ist eine neue Variante von dir selbst. Und das andere war von Simon Sinek, dieses Start with Why. Also dieses ständige Hinterfragen, warum mache ich das eigentlich, warum tun wir das hier und genau auch ähnlich, wie du es gesagt hast, wo wollen wir hin?
Absolut, absolut. Ich finde auch immer ganz, ganz spannend, zumal als Vergleich, wenn man aus der Sportwelt rausgeht, ne? Das habe ich auch von Simon Sinek, glaube ich, der sagte so, du kaufst im Winter ja keine Jacke, um eine Jacke zu haben. Was du eigentlich kaufst, ist nicht frieren. Du kaufst ein emotionales Ergebnis.
Ja? Ja.
Und das finde ich, es ist im Sport genauso. Du kaufst nicht 10 Kilo mehr Muskelmasse haben. Du kaufst nicht das Abzeichen auf der Brust oder das bestandene Ausfallverfahren. Das kaufst du nicht. Du kaufst, wie fühle ich mich, wenn ich das habe. Und wenn du dir allein diese Gefühle mal bewusst machst und visualisierst und das, okay, wie fühlt sich das denn an, dieses Ziel erreicht zu haben, dann entsteht so ein Pull-Effekt. Das ist, okay, geil, ich will das umsetzen, was notwendig ist, um das zu erreichen. Versus, ich komme nach Hause und denke so, okay, der Tag war echt lange. Ich könnte jetzt entweder auf die Couch gehen für Netflix und Chill oder ich könnte meine Tasche nehmen und noch ins Gym gehen.
Vorrang, gefällt mir. Da kann ich abschließend noch zu sagen, ich habe von Simon Sinek, übrigens ein wirklich spannender Charakter, dieses Finite und Infinite Mindset, das fand ich auch ein eigenes Buch, glaube ich. Das habe ich übernommen so ein bisschen, auch jetzt für einen Podcast, wenn mich einer gefragt hat, welches Ziel hast du jetzt mit dem Podcast? Ich habe gar keine große Zielsetzung vorher ausgerufen. Ich betreibe das eher als dieses Infinite Mindset. Also ich podcaste sozusagen, um zu podcasten und im Spiel zu bleiben und nicht, um jetzt für nächstes Jahr, dieses Jahr irgendwie kurzfristig ein Ziel in irgendwelchen Charts oder irgendwas zu setzen. Sondern ich mache das jetzt erstmal 3, 4, 5 Jahre und danach können wir mal gucken, wo ich stehe und dann können wir mal eine Zielsetzung besser definieren. Aber wie am Anfang, ja, mach doch erstmal eine Weile was und danach können wir optimieren.
Ja, sehr geil.
Und nicht direkt halt, ich werde jetzt der beste Podcast der Welt werden, sondern mach's doch erstmal 3 Jahre und dann, wenn du überhaupt noch dabei bist, dann können wir darüber reden, was wir jetzt noch besser machen können.
Absolut. Genau der richtige Ansatz, ne? Der Weg ist das Ziel, wie man so schön sagt.
Ja, perfekt. Nice. Art, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich danke
dir.
Sehr
gerne, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Wir werden auf jeden Fall alles verlinken, was zu verlinken ist. Und falls du noch irgendwelche Abschlussworte hast, übergebe ich die gerne dir. Ansonsten bedanke ich mich schon mal und ja.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, in deinen Podcast zu kommen. Bin sehr gespannt auf die Reaktionen darauf. Und von wegen abschließende weise Worte oder sowas habe ich eigentlich nichts vorbereitet. Aber
alles gut.
Ich würde gerne auf jeden Fall nochmal damit schließen, dass quasi meine Überzeugung ist und ich hoffe auch von vielen anderen, dass du sowohl als Privatperson als auch als taktischer Athlet, wie man so schön sagt, umfassend stark agil und durchhaltefähig sein solltest. Also sowohl körperlich als auch mental. Und nicht davon abbringen lassen, sich mit dem eigenen Geist auch zu beschäftigen, weil ja, manche Einheiten sagen auch, der Wille entscheidet. Ne? Und ich denke, genau so ist es.
Schon mal gehört. Ich danke dir, Art.
Danke.
Hervorragend. Gerne. Mein Auftrag ist jetzt beendet, vorläufig. Euer Auftrag beginnt jetzt im Liken, Teilen, Kommentieren, mir Sorgen, Nöte, Anträge und Fragen zukommen zu lassen, so dass ich euer Feedback in die zukünftigen Episoden mit einbauen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Lima Charlie, Ende.